Ransomware-Gruppen sind nicht die Magier, aber die haben eins geschafft, die haben ihr Geschäftsmodell professionalisiert. Hat man das Golden Ticket, dann beginnt die eigentliche Arbeit, nämlich vollautomatisch zu gucken, wo gibt es Backup-Systeme, wie ist der domainweite Antivirus konfiguriert und ausgerollt und dann sabotiert man erstmal beides. Eine Versicherung kann wirklich, wirklich helfen, weil es schnell existenzbedrohenden Charakter annehmen kann. Es ist ja nicht nur, dass die Systeme weg sind, sondern es ist einfach Produktionsausfall.
Goodbye Turnschuh IT, der Podcast mit spannenden Einblicken und Gesprächen rund um Managed Services.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Goodbye Turnschuh IT. Wir sind wie immer Simon Schornstein und Christopher Daut.
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Wir haben in den letzten Folgen sehr viel über das Thema IT-Sicherheit gesprochen. Warum ist das wichtig für Managed Services Provider? Warum muss ich meine Kunden denn schützen? Da wollten wir so ein bisschen Sensibilisierung schaffen und da wurde ja auch immer wieder drauf eingegangen. Von jedem Gast, den wir hatten, war das einfach irgendwann ein Thema. Heute wollen wir von der anderen Seite schauen, wollen mal gucken, wie ist das denn, wenn man auf der anderen Seite steht. Und da haben wir einen Gast, der das viele Jahre erlebt hat, der heute ein bisschen darüber sprechen wird, der aber auch darüber sprechen wird, was denn beim Thema IT-Sicherheit heutzutage wichtig ist. Wir freuen uns sehr, dass Marc Semmler da ist. Herzlich willkommen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Du bist Ex-Hacker, so werden wir dich zumindest immer betiteln. Habe ich nämlich darauf gewartet. Ich wollte dich nämlich fragen, wie du deine Berufsbezeichnung denn definieren würdest.
Also erstmal, Hacking ist ja erstmal überhaupt nichts Böses. So, es ist ein Hobby und man kann es definieren als kreativer Umgang mit Sicherheitstechnik. Von daher bin ich auch heute noch Hacker. Und der Begriff Hacking oder Hacker hat dann über die Jahre hinweg so eine Mutation durchgemacht. Heute versteht man unter dem Hacker irgend so ein böser Magier, der in Kellerlöchern sitzt, der seinen Körper schon längst umgestellt hat von Zuckerverbrauch auf Koffeinverbrauch und der irgendwas wahnsinnig Geheimes kennt und bösartig und ähnliches mehr ist. Nein, also Hacking, Sie werden es nicht vermuten, aber das sind erstmal die Guten. Und landläufig sind die Kriminellen einfach als Hacker bezeichnet worden. Das ist einfach griffiger. Von daher, ja, ich hacke noch und ich mache das jeden Tag und es macht unglaublich viel Spaß und Freude.
Wie war denn dein Weg generell? Also wie hast du angefangen? Was hast du vorher gemacht? Nimm uns da mal so ein bisschen mit rein, weil ich glaube, das ist ja schon super spannend.
Oh Gott, also jetzt muss ich tief in die Steinzeit zurückdenken, als die Gummistiefel noch aus Holz waren. Ja, das war die gute alte Zeit, als man das Internet noch nicht kannte und man hatte aber irgendwann mal ein Modem zu Hause und hat sich dann eine Mailbox eingewählt und das war richtig, richtig teuer. Und so habe ich die ersten Kontakte geknüpft oder bekommen zu der Phone-Freaking-Szene, also wie kann man umsonst im Telefonnetz arbeiten, wie kann man umsonst telefonieren. Und da gab es dann wunderschöne Zugänge zu Rechensystemen, die auch nicht in Deutschland standen. Und irgendwann hat man mal ein Login gehabt auf einem Unix-System und dann musste man Unix lernen. Und das hat sich dann irgendwie so ein kleines bisschen verselbstständigt mit einem kleinen Schlenker über die Virenprogrammierung für MS-DOS damals noch. Ja, und irgendwann mal wurde ich gefragt von einem Unternehmen, von großen Unternehmen, wir haben da gehört, komm mal das und wir brauchen die Unterstützung für. Und dann habe ich erstmal für 3,5, 4,5 Monate in München gearbeitet. Und naja, ich war jung und brauchte das Geld und habe mich dann selbstständig gemacht als freie Radikale im Bereich der Informationssicherheit und mache das bis heute. Das heißt, ich habe so ungefähr mein 30-jähriges Jubiläum. Oh Gott, ja.
Wahnsinn.
Wir freuen uns, Ihnen an dieser Stelle den heutigen Sponsor dieser Podcast-Folge vorstellen zu dürfen. Das ist OpenText Cybersecurity, ein Unternehmen, das MSP dabei hilft, ihre Kunden resilient gegen Cyberangriffe zu machen. Was heißt Resilienz? Das heißt, dass man auch im Falle eines Hackerangriffs jederzeit den Geschäftsbetrieb fortführen kann und da keine Einbußen in Kauf nehmen muss. Wir werden im Laufe des Podcasts auch hören, dass dafür nicht nur eine Lösung reicht. Deswegen bietet OpenText Cybersecurity ein umfassendes Portfolio an, beispielsweise in den Bereichen Backup, Disaster Recovery, Datenmigration und Hochverfügbarkeit. Es gibt außerdem Lösungen für Endpoint-Schutz, DNS-Filtering, Security Awareness und E-Mail-Sicherheit. Das heißt, das komplette Rundum-Paket. Auch das für Sie als MSP ein Vorteil, denn Sie erhalten somit alle Lösungen aus einer Hand, die greifen perfekt ineinander und Sie haben damit einen Hersteller an der Hand, der ein ganz breites Spektrum an Sicherheitsmaßnahmen bereits abdeckt. Wenn Sie da weitere Informationen benötigen, gerne mal reinklicken unter www.goodbye-turnschuh-it.de/opentext-cybersecurity.
Jetzt sagst du, Hacking ist ja im Grunde genommen eigentlich was Gutes. Trotzdem müssen viele Unternehmen müssen sich davor wappnen, viele Systemhäuser müssen ihre Kunden praktisch darauf einstellen und davor schützen. Was sind denn gerade so die größten Gefahren für Unternehmen?
Die allergrößten Gefahren, die wir gerade da draußen rumrennen haben, sind und bleiben die Ransomware-Gruppen. Wir haben dort mittlerweile mehr als 130 verschiedene Gruppen, die aktiv sind, die sehr aktiv sind, die reihenweise Unternehmen übernehmen, verschlüsseln und anschließend Lösegeld erpressen. Und dieses Geschäftsmodell ist dummerweise brutal erfolgreich. Und das bedeutet, egal welches Unternehmen man hat oder welche Institution man angehört, diese Institution wird irgendwann mal Besuch bekommen. Und die Frage ist nur, können die Besuche abgewehrt werden oder fällt man komplett rein? Das ist so mit Abstand, wo man sagen muss, ja, dafür sollte man sich schützen, muss man sich schützen, weil man wirklich komplett grob fahrlässig arbeitet, wenn man es nicht tut. Dann kommt erstmal eine ganze Zeit lang nichts, außer die ganz normalen Katastrophen. Ne? Platte fällt aus, Platten fallen aus, Backplanes werden gekillt, weil zu alt oder was noch immer. Und plötzlich steht man davor und sagt, oh, ich dachte, wir hätten ein Backup, weil man es nie überprüft hat und ähnliches mehr. Also so das ganz Normale, was man im wahnsinnigen IT-Alltag so hat. Und anschließend würde ich schon beginnen, das ein bisschen aufzufächern, nämlich in welchem Gebiet ist man aktiv als Unternehmen. Und wenn man in interessanten Gebieten aktiv ist, wie zum Beispiel Batterieforschung oder erneuerbare Energien und ähnliches mehr, dann muss man auch so ein kleines bisschen rechnen, dass man anderen Besuch bekommt. Besuch, der einfach nicht nach dem Gießkannenprinzip Unternehmen attackiert, sondern die einen selbst persönlich als Ziel ausgesucht haben oder das Ziel von jemand Dritten genannt bekommen haben. Ja, es ist bunt da draußen gerade. Das größte Problem ist Ransomware, eindeutig, aber andere Probleme existieren weiter, beziehungsweise bekommen jetzt auch endlich mal so ein bisschen Gesicht.
Gut, wenn es die Top 1 ist, bleiben wir mal bei Ransomware. Kannst du uns mal mitnehmen, wie sieht sowas aus, so ein Angriff? Wie stelle ich mir das vor? Wie geht man als Ransomware-Hacking-Gruppe an sowas ran? Und wie kommt das dann auf der anderen Seite zum Tragen?
Okay, also erstmal eins, Ransomware-Gruppen sind nicht die Magier, sondern das sind in der Regel solide Arbeiter, solide Handwerker. Vielleicht hin und wieder ein kleines bisschen besser als der Durchschnitt, häufig sogar schlechter als der Durchschnitt, der da draußen rumläuft, aber die haben eins geschafft, die haben ihr Geschäftsmodell professionalisiert. Die ganzen Angriffe kann man so ganz grob in, jetzt muss ich überlegen, 1, 2, 3 bis 4 Phasen unterteilen. Phase Nummer 1 ist Mengen- und Massenangriffe. Das bedeutet, die Ransomware-Gruppen sagen nicht, ich möchte jetzt unbedingt dieses Unternehmen hochnehmen, sondern es wird probiert, möglichst viele Unternehmen zu attackieren, in der Hoffnung, dass man bei 0,x% Erfolg hat. Beispielsweise die guten alten Vorgehensweisen, wir schleusen Schadsoftware über Mailanhänger ein. Das Zeug funktioniert heute noch und zwar erstaunlich gut, man glaubt es kaum. Oder aber man nutzt gekaufte, im Darknet oder wo noch immer angebotene, gekaufte Zugangsdaten oder gestohlene Zugangsdaten aus früheren Kampagnen, um IT-Infrastruktur zu betreten. So, und dann hat man erstmal ein System, einen Fuß in der Tür beim nächsten Opfer. Und dann wird begonnen, den Rechner, den man übernommen hat, beziehungsweise auf dem man sich aufschalten konnte, erstmal zu harvesten. Also das heißt, erstmal das abzuziehen, was für einen interessant ist. Das allererste, was man macht, ist als Angreifer, man guckt sich um, wo sind Passwörter auf dieser Kiste. Vorteil dieser Art von Angriffen funktionieren auch dann, wenn man einen relativ unprivilegierten Zugang auf die Maschine hat. Denn eine große Quelle der Freude sind zum Beispiel die Webbrowser. Ne, kennt man alles, man speichert seine ganzen Zugangsdaten und ganzen Kram in den Webbrowser, damit man beim nächsten eBay-Besuch nichts mehr eintippen muss. Und hat man da nicht ein Masterpasswort gesetzt, dann fließen diese kompletten Informationen ab und können natürlich genutzt werden, um weitere Teile der IT-Infrastruktur gegebenenfalls zu penetrieren. Anschließend probiert man als Angreifer lokale Administratorrechte zu erhalten. Da gibt es einige Möglichkeiten, bei nicht komplett durchgepatchten Windows-Systemen zum Beispiel, aber auch bei merkwürdigen, komisch installierten Anwendungsprogrammen, die man nutzen kann, um ein Sprungbrett in eine höhere Liga zu bekommen. Hat man das erreicht, wird der komplette Rechner weiter umgebaut. Es werden Antiviren zum Beispiel abgeschaltet. Es werden andere Sicherheitsmechanismen abgeschaltet. Es wird eine Ratte installiert, also ein Remote Administration Tool. RAT, Abkürzung und so weiter. Oder es werden ganz normale Fernwartungszugänge verwendet. Dann hat man den riesen Vorteil, die Antiviren erkennen diese Software nicht als bösartig. Ein gut konfigurierter Teamviewer, der wird nicht vom Antivirus als, oh mein Gott, du hast einen Angriff angesehen. So, und wenn man lokaler Administratorstatus erreicht hat auf einer Maschine, dann brennt eigentlich schon die komplette IT-Infrastruktur, denn man findet in aller Regel Active Directory. Microsoft Active Directory hat keine Fehler. Microsoft Active Directory ist ein tolles Verwaltungssystem. Jetzt muss ich selbst ein bisschen lachen, sorry. Nein, also hier muss man einfach sagen, Active Directory ist schon ganz cool, hat aber diverse Probleme, die es seit ganz, ganz langer Zeit mit sich rumschleppt, und aus Kompatibilitätsproblemen müssen einfach diese Probleme weiter mit rumgeschleppt werden. Ein Riesenproblem ist, dass Systeme, die im Active Directory eingebunden sind, die Anmelde-Credentials, ich verkürze jetzt ein bisschen und vereinfache ein bisschen, sämtlicher Benutzer, die sich mal an der Kiste angemeldet haben seit dem letzten Reboot, im RAM zwischenspeichert. Und zwar im Prozessraum des Prozesses lass.exe. Und wenn ich einen Administratorstatus habe auf der Kiste, dann darf ich den RAM auslesen. Und das macht man dann für diesen Prozess. Also man liest den kompletten Prozess aus, schreibt ihn auf die Platte und man findet dann dort die verschlüsselten Passwörter, die Rollen und die Namen sämtlicher Benutzer, die sich seit dem letzten Reboot, ich vereinfache ein bisschen, wie gesagt, an der Kiste angemeldet haben. Und hier haben wir ganz, ganz häufig, wir haben in der Default-Konfiguration das Riesenproblem, dass die Passwörter extrem mies verkryptet sind, nämlich mit dem uralten Algorithmus NTLM, NT-LAN-Manager-Algorithmus, der kam mit Windows NT 4.0 Service Pack 3 mit hinzu, also Relikt aus der Steinzeit. Und das bedeutet, dass man Passwörter, die kürzer sind als 10 Zeichen, mit einem überschaubaren Aufwand innerhalb von wenigen Tagen gebrute-forced bekommt. Das heißt, egal wie komplex das Passwort ist, von einem Benutzer, der sich dort eingemeldet hat, das Passwort wird im Klartext extrahiert. Punkt. Und da jetzt ganz, ganz viele Leute als Domain-Administratoren arbeiten und als Domain-Administratoren durch die Domäne hüpfen, was sie niemals tun sollten, niemals, Finger weg von Domain-Administratorenrollen im normalen Administrationsbetrieb, haben die Angreifer plötzlich einen Domain-Administratorenstatus. Und über den Domain-Administratorenstatus wird es sich weiter durchgebohrt auf den Active Directory Server, und dort wird wiederum ein verschlüsseltes Passwort ausgelesen, also ein Passwort-Hash ausgelesen, und zwar von dem Konto KRBTGT. Das Ding heißt Kerberos Ticket Granting Ticket. Ist ein ganz normaler Benutzer-Account auf dem Active Directory Server. Und wenn man dieses Passwort hat, beziehungsweise dieses Passwort-Hash besitzt, dann wird man selbst zum Active Directory. Das heißt, man kann sich selbst alle Dinge, die man tun möchte, selbst unterschreiben. Man ist es Active Directory geworden und alles, was man tun möchte, egal auf welche Privilegienstufe, das erlaubt man sich selbst, indem man sich die entsprechenden Kerberos-Tickets ausstellt. Jo, damit haben wir eigentlich schon die Phase 1, initiale Infektion, Phase 2, Lateral Movement, und jetzt Phase 3, vorbereitende kompletten Infrastruktur abgehakt bzw. angesprochen. Hat man dort den höchsten Status? Fragen Sie sich bitte selbst, ob Sie wissen, was ein Golden Ticket ist, weil das ist der Golden Ticket-Angriff. Wenn Sie es nicht wissen, lernen Sie mal was über Active Directory. Hat man das Golden Ticket, hat den höchsten Status, dann beginnt die eigentliche Arbeit, nämlich vollautomatisch zu gucken, wo gibt es Backup-Systeme, wie ist der domainweite Antivirus konfiguriert und ausgerollt, und dann sabotiert man erstmal beides. Das heißt, man guckt sich um, wo sind die Backup-Server, klingt sich auf die Dinge drauf, löscht Backups, macht zum Beispiel Sektoroptimierungen und ähnliches mehr in großen Pfeilerbüchsen und ähnliches mehr. Und wenn die Backups gekillt sind, dann kümmert man sich um den Antivirus, schaltet den Antivirus domainweit ab und distributiert dann über eine Gruppenrichtlinie die eigentliche Schadsoftware, die Verschlüsselungssoftware, an sämtliche angeschlossene Systeme im Active Directory. Und dann kommt die letzte Phase, nämlich auf allen Systemen wird parallel die Verschlüsselungssoftware gestartet und beginnt den kompletten Datenbestand, jedenfalls das Interessante dran, zu verkrypten. Es gibt natürlich noch ein paar Abarten von diesen Angriffen. Ich kann hier nur über einen groben Kamm scheren, aber so ungefähr läuft es ab. Und das bedeutet, dass für den Kunden erst mal von einer Stunde auf die nächste Stunde die Steinzeit ausgebrochen ist, weil es funktioniert definitiv gar nichts mehr. Weder die Telefonanlage ist ein verschlüsselter Server, noch kommt man irgendwelche Dateien ran, ist ja alles verkryptet, noch funktioniert die Webpräsenz, noch kann man E-Mails empfangen, es geht überhaupt gar nichts mehr. Und dann beginnt eigentlich das richtige Chaos. Und häufig endet es damit, dass die Opfer, den kann man erstmal beim Abnehmen zugucken, dass die Opfer ganz, ganz offensiv und kühl überlegen müssen, zahle ich oder zahle ich nicht.
Wie lange dauert so ein Angriff? Also wenn ich jetzt sage, okay.
Da hat sich sehr, sehr viel geändert. Also zu früheren Zeiten, also vor ungefähr 3 Jahren oder ähnliches mehr, gab es durchaus Unternehmen, die hatten Besuch über mehrere Monate in der IT-Infrastruktur. Und ich hatte einen Fall, da haben die Angreifer sich dann entschuldigt, dass sie so lange gebraucht haben, weil sie hätten so viel zu tun. Kein Witz. Und das hat sich ein bisschen geändert, weil der Konkurrenzdruck nach meiner Erfahrung größer geworden ist. Das bedeutet, ist ein Unternehmen infiziert, müssen die Angreifer damit rechnen, dass innerhalb einer kurzen Zeit ein Konkurrent gegebenenfalls auch dieses Unternehmen infiziert. Und dementsprechend werden sogenannte Speedruns durchgeführt. Teilweise zwischen der initialen Infektion und der Verschlüsselung liegen nur wenige Stunden, teilweise auch nur wenige 10 Minuten. Also das geht teilweise enorm schnell, denn die Löcher, die verwendet werden und auch die Angriffstools, die verwendet werden, um diese Löcher auszunutzen, Cobalt Strike oder Sliver oder ähnliches mehr, die sind einfach hochprofessionell. Die Vorgehensweisen sind eintrainiert, einstudiert und dementsprechend haben die Angreifer in der Regel ein verdammt leichtes Spiel.
Das klingt für mich aber so, dass diese Angreifer ja letztendlich wie ein Unternehmen sind oder wie die im Konkurrenzkampf zueinander stehen. Da geht es ja da wirklich darum, irgendwie der Beste zu sein am Markt und da dann irgendwie als erstes ein Unternehmen zu knacken. Das ist ja völlig abgefahren, dass das letztendlich ja nicht mehr das ist, was man so als Hackerbild vielleicht erstmal im Kopf hat, oder? Dass da jemand sitzt im Kapuzenpulli vorm PC, sondern
stundenlang.
Das wird ja vielleicht so jemand sein, der da im Anzug und Krawatte sitzt, weil er jeden Tag normal zur Arbeit geht, oder wie ist das aufgebaut?
Also Anzug und Krawatte oder Hoodie oder ähnliches mehr, habe ich keine Ahnung, aber ich hatte schon Fälle, jetzt plaudere ich ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen. Früh morgens um 10 Uhr hat man Kontakt aufgenommen mit den Erpressern, weil Rene war blüh, nichts ging mehr. Und da kam dann eine E-Mail zurück nach dem Motto, ey, danke für die Kontaktaufnahme. Es ging dort in diesem Falle via E-Mail. Aber ich gehe gerade in die Mittagspause. Ich melde mich in 90 Minuten wieder. Also 10 Uhr plus 2 Zeitzonen. Okay, man weiß ungefähr, wo die Jungs sitzen. Und der hat sich dann auch nach der Mittagspause nach 90 Minuten gemeldet und hat gesagt, ja, hallo, und was geht's denn, wie kann ich helfen? Diese Leute, das ist jetzt alles sehr, sehr zynisch und sorry. Also nur, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, ich mag diese Leute nicht, definitiv nicht. Und wenn ich die in der Realität sehen würde, wüsste ich nicht, wie es ausgehen würde. Aber die haben eine sehr hohe Kundenorientierung. Die haben... Die meisten jedenfalls. Bei 130 Gruppen kann man schlecht über den Kamm scheren. Ich habe auch noch nicht mit allen Kontakt gehabt. In der Regel haben die guten, in Anführungszeichen, die professionell arbeitenden, so muss man es besser ausdrücken, Gruppen eine sehr hohe Kundenorientierung. Und teilweise liefern die, wenn etwas schiefläuft bei der Entschlüsselung oder ähnliches mehr, liefern die sogar wirklich einen Support, so nach dem Motto, oh, das ist schiefgelaufen, dürfen wir uns auf die Maschinen aufschalten, um die weiter zu entschlüsseln, auch schon erlebt. Es sind einfach wohlorganisierte, Entschuldigung, Schweine. Mit einem sehr geringen Skrupelfaktor und mit einer sehr, sehr hohen Orientierung, mit möglichst viel Geld aus der Sache rauszugehen. Professionalität. Ja, wenigstens im Business-Umfeld, in Anführungszeichen, was Organigramme angeht, Zuständigkeiten angeht. Wir hatten auch schon wirklich den Hinweis, als wir mit einem gesprochen haben, der hat zurückgeschrieben, okay, sorry, übersteigt meine Kompetenzen, du sprichst hier nur mit dem technischen Support, da muss ich meinen Teamleiter fragen. Und wir haben auch schon am Ende einer derartigen Aktion von den Angreifern dediziert gesagt bekommen, was die gemacht haben. Und in einem Fall haben wir 35 Seiten PDFs bekommen und diese 35 Seiten geschwärzte PDFs waren Stundennachweise der Mitarbeiter, wo man genau sehen konnte, auf welchem System wurde mit welchem Tool wann was gemacht. Ja, das ist eine hohe Professionalisierung. Punkt.
Das heißt, du kommst dann auch irgendwann ins Spiel, wenn Unternehmen verschlüsselt worden sind, ziehen die dich mit hinzu, dass du mit den Angreifern redest oder wie kann man sich das vorstellen? Wie ist da der Kontakt?
Ja, also ich komme dann mit hinzu, wenn das Kind in den Brunnen reingestoßen worden ist. Von alleine fällt es ja nicht rein. Und dazu gehörte auch den Kontakt mit den Erpressern und das Verhandeln über Lösegeld. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine mache ich es nicht mehr. weil ich kann nicht hier sitzen und sagen, hey, ich finde das alles gruselig, was da drüben abläuft, und gleichzeitig rein statistisch gesehen sind 100 von 100 Gruppen da drüben einfach unter russischer Führung oder weißrussischer, also Belarus-Führung. Ich kann da nicht sitzen und kann sagen, alles gruselig, was drüben abläuft, und gleichzeitig dafür sorgen, dass Hardcore-Kriminelle aus diesem Umfeld mit Geld versorgt werden, denn auch die bezahlen ihren Anführungszeichen Lösegeld an offizielle und offiziellere Stellen dort drüben. Das heißt, die müssen auch gucken, dass sie protegiert werden, und da sind Geldflüsse einfach im Spiel, die ich nicht unterstützen kann. Aber ja, ich habe auch schon mit den Leuten verhandelt. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Gruppen. Einige, die wirklich super unprofessionell sind, die definitiv nicht verhandelt und sagen, und ich fordere von euch 1,7 Millionen. Und wenn man sagt, hey, du hast gerade einen Mittelständler hochgenommen in Deutschland, und wenn du dir bitte die BWAs anguckst, also bevor die verschlüsseln, ziehen die auch erstmal interessante Informationen. Wenn du das anguckst, dann kannst du sehen, was der Laden verdient hat und wie die Kreditlinien aussehen. Und 1,7 kann der einfach nicht stemmen, das ist total illusorisch. Und dann kommt entweder zurück, ja, das ist uns doch völlig wurscht, die sollen gucken, dass sie die Kohle ranbringen, und wenn nicht, dann löschen wir den Schlüssel innerhalb von 48 Stunden. Oder aber es wird wirklich auf einer semi- oder professionellen Ebene verhandelt, wo gesagt worden ist, okay, wir verstehen, und macht uns doch mal ein Angebot und ähnliches mehr. Da bin ich mit dem Spiel häufiger gewesen. Momentan kann ich da nur unterstützen und kann die ethischen Sachen beleuchten und sagen, was sollte man tun, ähnliches mehr, dann ziehe ich mich ein bisschen wieder zurück. Und natürlich, wenn der Schlüssel erhalten worden ist oder wenn Backups da sind, checken Sie Ihre Backups, um Himmels Willen. Wenn Backups da sind, dann hat man ja noch ein Riesenproblem vor sich. Da hat man noch eine Riesendurststrecke vor sich. Und die Durststrecke heißt, wir müssen unsere IT-Infrastruktur wieder ins Laufen kriegen. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn bei einem mittelständischen Unternehmen die kompletten Server verschlüsselt sind und man stellt die aus dem Backup wieder her. Erstens, wo gibt es die wieder Anlaufpläne? Das ist mal wieder ein ganz anderes Thema. Dann muss man auch darauf achten, dass man keine Artefakte wieder einspielt. Vor allem, wenn man den Schlüssel nicht gekauft hat. Also wenn man davon ausgehen muss, oder ja doch muss, dass die Angreifer weiterhin Interesse an dem Unternehmen haben und gegebenenfalls gucken, dass sie ihre Backdoors, die sie vielleicht platziert haben, noch nutzen können, um das Unternehmen wieder zu verschlüsseln. Dann braucht man eine strukturierte Vorgehensweise, wie man Systeme wieder hochzieht, desinfiziert in Anführungszeichen und sauber überwacht. Und da helfe ich einfach mit, das Ganze erstens zu planen und als quasi Projektleiter zu begleiten und last but not least die Hinweise nachzugehen auf forensischer Ebene, wo steckt noch was in welchem Kisten drin. Ja.
Jetzt gehen wir mal an den anderen Punkt, also die Hacker oder die Hackergruppen suchen sich ihr Ziel aus, nach gezielt oder Gießkannenprinzip, wie du sagst. Laut einer Studie beginnen 90% der Hackerangriffe oder erfolgreichen Hackerangriffe mit einer Phishing-Mail. Ist das noch aktuell? Ist das eine aktuelle Zahl? Kann man das pauschalisieren?
90% nein, aber dieser Angriffsvektor, wir packen Schadsoftware in E-Mails rein und pumpen sie ins Unternehmen. So alt wie der Kram ist, so erfolgreich ist er auch. Er ist einfach durchzuführen. Und wenn Sie eine Spamwelle lostreten mit entsprechender Schadsoftware und Sie haben nur 0,01% Opfer, dann haben Sie was zu tun. Mhm. Punkt. Ja, also ist einfach so. Und man muss auch eins sagen, Antiviren der herkömmlichen Art und Weise können sich relativ schlecht gegen diese Art von Schadsoftware wehren. Denn erstens, die Schadsoftware, die ausgeliefert wird, wird jedes Mal neu generiert. Also häufig ist es so, dass in keiner Mail eine Schadsoftware doppelt vorkommt, sondern wird immer wieder neu generiert und rausgeschickt. Von daher hat man es brutal schwer. Da ist es unmöglich, über Patterns zu laufen und das Zeug zu erkennen. Zweitens, auch diese Code-Generatoren werden natürlich immer besser. Und drittens, hat man das Biest nicht erkannt als Antivirus und es wird ausgeführt, dann öffnet es erst einmal, das ist ja eigentlich nicht die Schadsoftware, sondern das ist ja nur der Geburtshelfer. Und der öffnet eine verschlüsselte Verbindung vom System über die Firewall von innen nach außen. Jetzt ist wieder die Frage, wann ist eine Firewall eine gut konfigurierte Firewall? Da könnte ich jetzt auch noch eine Stunde drüber reden. Klopft beim Herrn und Meister an und sagt, hey, ich wurde installiert, was soll ich tun? Und dann werden über diese verschlüsselte Verbindung Module nachgeladen und die werden noch nicht auf die Platte geschrieben, sondern die werden im RAM ausgeführt. Klar, man will nichts aufwecken, man will kein Virus, Antivirus die Möglichkeit geben zu erkennen, da wird gerade Schadcode auf die Platte geschrieben. Und dann werden die Module nachgeladen und diese Module fingerprinten das System, gucken nach, was für ein Antivirus existiert denn da und ähnliches mehr und probieren sich gegen, entweder unter dem Radar zu fliegen oder sich gegen diesen Antivirus zu wehren. Und klar, ist der initiale Vektor nicht erkannt, dann wird es im Nachhinein relativ komplex, auf der Ebene eines Virenscanners sich noch ordentlich gegen eine Übernahme wehren zu können. Sorry, wenn ich da so ein bisschen Wasser in den Wein reinkippen muss. Oh, wir haben nur ein Antivirus, hier kann nichts passieren. In der letzten Computerbild hat dieser Antivirus 99,978% von und so weiter. Sie kennen die Computerbild, die Bravo für IT-Verrückte. Ja, nur ein Antivirus ist es einfach nicht. Und auch nur ein Antivirus und nur irgendwelche technischen Lösungen wie Firewalls oder VPN-Systeme oder ostasiatische Waffelbackeisen oder was noch immer man da draußen kaufen kann, ist es nicht. Denn es gibt eine Höllenmenge von Bedrohungen, die man einfach auf technischem Wege nur ganz, ganz schwer einhegen kann. Und E-Mail und bösartige Attachments gehören dummerweise voll mit dazu.
Umso wichtiger wird dann der Mensch.
Ja, umso wichtiger wird erstmal eins, nämlich, und da sehe ich auch, wie soll man sagen, da sehe ich auch die Händler, die Systemhäuser, die Integratoren relativ nicht, sagen wir es vorsichtig, nicht so gut aufgestellt, wie ich sie mir eigentlich wünschen würde. Denn ganz am Anfang heißt es erstmal eines, wir machen keine IT-Sicherheit, sondern Informationssicherheit. Und die IT-Sicherheit ist nur ein Unteraspekt der Informationssicherheit. Und dann heißt es eigentlich erstmal, lerne deinen Kunden kennen. Das bedeutet, setz dich bitte mit deinem Kunden strukturiert zusammen und schau dir mit ihm zusammen an, welche Interested Parties, welche Stakeholder gibt es? Also wer stellt Ansprüche an die Informationsverarbeitung in Bezug auf Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Integrität? Und wie sehen diese Ansprüche aus? Und das kann man schön unterteilen in so drei Felder. Einmal vertragliche Dinge, wenn ich NDAs am Laufen habe, also Vertraulichkeitserklärungen mit meinen Kunden oder mit wem noch immer habe und die sind mit hohen Strafzahlungen bewährt, dann muss ich mich um die Vertraulichkeit kümmern von meinen Informationen. Also vertraglicher Art kommt da einiges zusammen vielleicht. Dann gesetzlicher Art. Da klopft noch NIS 2 an die Tür, Oktober nächsten Jahres. Da wird auch jeder sagen, was? Weihnachten? Schon wieder? Könnt ihr keiner mit rechnen. Und last but not least, organisatorische Notwendigkeiten. Und die sollten wir mal erfassen. Welche Notwendigkeiten habe ich, welche Anforderungen habe ich von welchen Seiten an meine Informationssicherheit? Und das kann man nur mit der Geschäftsleitung machen. Und erst danach kann man gucken, wie kann ich diese Anforderungen mit einem möglichst geringen Aufwand erfüllen? Und da kommt Technik mit ins Spiel. Klar, Firewall, Antivirus und ähnliches mehr wird gebraucht in der heutigen Zeit. Aber natürlich auch organisatorisches. Und wenn man schon allein mal den Mitarbeitern sagt, verbindlich, hey, hör gut zu, das ist hier erlaubt und das ist hier nicht erlaubt, das wollen wir hier nicht sehen, dann hält man sich erstmal eine Höllenmenge Probleme aus dem Rücken raus. Das, was eigentlich nirgendwo fehlen darf, in keinem Unternehmen, ist ein kleines Schreiben von der Geschäftsleitung, wo drin steht, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sie speichern Ihre Daten genau dort, dort und dorthin. Punkt. Woanders wollen wir sie nicht sehen, weil nur an diesen Speicherorten haben die Administratoren überhaupt die Möglichkeit, ein Backup durchzuführen. Das ist kein großer Aufwand. Aber wenn eine Katastrophe passiert oder wenn ein Laptop verschwindet oder wenn ein USB-Stick kaputt geht oder wenn Cloud-Zugang nicht mehr da ist, Dropbox und Co. und ähnliches mehr, dann gibt es viele Unternehmen, die erstmal sagen, wow, wir haben einen Datenverlust, obwohl wir doch eine Datensicherung von unserem zentralen Server durchführen, weil die Mitarbeiter einfach nicht wussten, da müssen Daten abgelegt werden und woanders bitte nicht. Das ist reine Orga, die Verfügbarkeit der Informationen extrem erhöht, die auch nicht viel kostet, die aber gemacht werden muss.
Als wie wichtig siehst du es an, Mitarbeiter zu trainieren, solche, jetzt nicht nur von der vertraglichen Seite, sondern auch Mitarbeiter zu trainieren, solche Phishing-Mails erkennen zu können?
Die Mitarbeiter sollten erstens wissen, welche Anforderungen an die Informationssicherheit gestellt werden. Zweitens sollten sie wissen, mit welchen Sicherheitsmaßnahmen und Sicherheitsmechanismen sie umgehen können und umgehen müssen. Und da gehört natürlich auch dieses ganz 0815, okay, es kommt eine Phishing-Mail rein, wie kann ich das Ding hoffentlich erkennen, voll mit dazu, ganz klar. Ich vergleiche es hin und wieder, wenn ich mit einem Kunden rede, wie wäre es, wenn du, keine Ahnung, ein Bauunternehmen bist und du kriegst einen neuen Bagger. Du stellst dir auch nicht den Bagger draußen auf den Hof und hängst die Schlüssel ans schwarze Brett und sagst, hey Jungs, hört mal gut zu, Mädels, wir haben hier einen neuen Bagger draußen stehen, da hängen die Schlüssel, have a lot of fun. Ja, da gibt es auch erstmal den Führerschein und das und eine Einweisung und hin und vor und zurück, bla 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 bla. Nur irgendwie bei der IT denkt jeder, boah, alles so bunt hier und das ist ja Design für Microsoft Windows Schlag mich tot oder für Apple Gedöns X0815 und so ein Kram. iPhone 15, Innovation, wir haben einen USB-C-Anschluss. Entschuldigung, ich weiß, wo ich schweife gerade, aber sorry. Da wird gesagt, hey, alles so schön bunt hier und die Mitarbeiter werden schon dieses Betriebsmittel effizient, effektiv und sicher nutzen. Nee, davon kann man nicht ausgehen. Ausbildung ist ja super wichtig.
Du hast gerade eben NIS 2 schon mal angesprochen. Das ist ja eine EU-Richtlinie, die dafür sorgen soll, dass kritische Infrastrukturen deutlich besser geschützt werden. Erzähl uns mal ein bisschen, was verbirgt sich genau dahinter?
Okay, hast ja schon gesagt, EU-Richtlinie, ähnlich wie die EU-DSGVO, muss jetzt in nationales Recht überführt werden bis Oktober nächsten Jahres. Und da gibt es jetzt schon den zweiten Entwurf. Der dritte ist da draußen, keine Ahnung. Also es gibt schon mindestens den zweiten Entwurf des NIS 2 Umsetzungsgesetzes. Und man kann es wie folgt zusammenfassen. Erstens, wir hatten auch bisher schon gesetzliche Anforderungen an den Schutz von IT-Infrastrukturen, die wir dringend benötigen, damit das gesellschaftliche Zusammenleben funktioniert. Und da hat man gesagt, es gibt ganz gewisse Unternehmen, da wollen wir den Finger in die Wunde legen und die an die Kandare nehmen und sagen, ihr müsst euch drum kümmern. Also zum Beispiel Stromversorgung, Wasserversorgung, Abwasserversorgung, Krankenhäuser ab gewissen Fallzahlen und ähnliches mehr, kannte man alles schon. Und dieser Bereich von betroffenen Organisationen und Unternehmen, der wird stark erweitert. Früher konnte man sagen, ich gehöre nicht zu diesem elitären Club, wo der Gesetzgeber sagt, du musst etwas tun. Dieser Club hat gerade seine Aufnahmebedingungen sehr, 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 oder wird sie sehr entspannt fassen. Und da sollte man sich schnellstmöglich drum kümmern und mal gucken, könnte ich betroffen sein, ja oder nein. Und dann wird gesagt, okay, ihr müsst ganz gewisse Dinge einführen. Im Bereich der Informationssicherheit, wie zum Beispiel, ihr müsst euch darauf vorbereiten, dass gruselige Dinge in eurer IT-Infrastruktur passieren. Ihr müsst eure IT-Infrastruktur überwachen und ähnliches mehr. Wobei man hier sagen muss, nichts Genaues weiß man momentan, weil das ist alles noch in einem Entstehungsprozess. Da zerren auch noch ganz gewisse Lobbygruppen dran. Aber bis Oktober nächsten Jahres wird das rauskommen. Lieferketten sind mit betroffen und ähnliches mehr. Das heißt, es werden viele Unternehmen irgendwann aufwachen und erkennen, wir müssen da was tun. Und so wie es momentan aussieht, sind auch die Haftungsdinge dort ziemlich krass geregelt. Nämlich die Geschäftsführung des betroffenen Unternehmens ist persönlich in der Haftung und so wie es aktuell aussieht, Achtung, ich muss immer unter Vorbehalt und so weiter stellen, können die Haftung auch nicht delegieren. Also die können auch nicht sagen, hey, ich habe eine Versicherung oder ähnliches mehr, sondern das bleibt denen so ziemlich heftig am Bein kleben. Also die müssen etwas tun, ansonsten stehen sie in der Haftung drin. An der Stelle ein kurzes Announcement. Ich war ja der Projektleiter bei der Erstellung einer Industrienorm für Informationssicherheit für kleine und mittelständische Unternehmen. Das ist die VDS 10.000. Das ist so eine kleine Richtlinie von der VDS. Kommt aus dem Umfeld der Versicherungswirtschaft. Und wir haben gerade das neue Projekt aufgesetzt. Wir werden so eine Richtlinie bauen für die Umsetzung von NIS 2. Und unser Ziel ist es, so wie NIS 2 im Gesetzesblatt steht und veröffentlicht wird, also das NIS 2 Umsetzungsgesetz im Oktober nächsten Jahres, möchten wir mit dieser Richtlinie draußen sein und sagen, okay, und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, seid ihr betroffen, ja oder nein? Und wenn ja, was muss ich ganz konkret tun und so weiter und so weiter? Und wenn ihr fertig damit seid, dann könnt ihr das sogar von der dritten unabhängigen Seite zertifizieren lassen. Ich habe NIS 2 ne, und so weiter diese Richtlinie erfüllt. Da wollen wir hin und wollen genau an dem Tag das fertig haben, sodass die VDS-Schadenverhütung sagen kann, jawohl, wir zertifizieren die Umsetzung von NIS 2, von der NIS 2-Richtlinie der VDS.
Wir haben heute in dieser Folge drüber gesprochen, aber auch schon in den vorherigen Folgen. Backups sind das A und O einer Sicherheitsstrategie. Datensicherungen müssen regelmäßig erstellt und geprüft werden, damit man im Bedarfsfall schnell einen Restore durchführen kann. Dabei ist es natürlich total wichtig, dass man auch schaut, wo liegen denn eigentlich die Daten im Unternehmen? Liegen die beispielsweise an Cloud-Standorten? Denn auch da muss ein Backup erstellt werden, denn nicht jeder Anbieter bietet Ihnen Backups, auf die Sie ganz einfach zugreifen können. Hier kommt der heutige Sponsor dieser Podcast-Folge ins Spiel, nämlich OpenText Cyber Security. Der Hersteller bietet nämlich mit Carbonite Cloud-to-Cloud-Backup hier eine perfekte Lösung, die unter anderem Microsoft 365-Anwendungen sichert, aber auch Google Workspace, Salesforce, Dropbox und Box, sodass Sie da Backups erstellen und vor allem auch wiederherstellen können bei Ihren Kunden. Das Ganze super einfach zu administrieren und natürlich als MSP-Modell, sodass Sie da am Ende auch von einer attraktiven Marge als Fachhandelspartner profitieren. Alle Infos dazu finden Sie unter www.goodbye-turnschuh-it.de/opentext-cybersecurity.
Wie muss ich mir das vorstellen? Von wem muss da zuerst die Ansprache kommen? Vom IT-Dienstleister oder wenn der Geschäftsführer in der Pflicht ist, erst vom Endkunden?
Gute Frage. Es wird mehrere Kanäle geben. Und ich glaube, jeder IT-Dienstleister tut gut daran, seine Kunden mal so ein bisschen durchzugucken und mal das Thema aktiv anzusprechen und zu sagen, hey, hör mal zu, da kommt was nächsten Jahres. Sollen wir mal zusammen gucken, ob du betroffen bist? Klar, unter Vorbehalt, weil Gesetzestext noch nicht ganz raus und ähnliches mehr. Ja, aber da müssen wir gucken. Weil ich glaube, das Schlechteste wäre, wenn irgendwann im Oktober nächsten Jahres der Kunde zum IT-Dienstleister kommt und sagt, ey, hör mal gut zu, wir haben da ein Problem. Wieso hast du mir denn nichts gesagt? Und das ist einfach die Pflege des Kunden. Diese Anforderungen, die da kommen, gesetzliche Anforderungen, frühzeitig zu erkennen und dem Kunden zu sagen, du musst dich bewegen und ich helfe dir gerne dabei.
Ja. Gerade eben war das Thema Versicherung schon mal genannt worden. Wie ist das denn zu bewerten? Was bringt denn eine Cyberversicherung mir als IT-Dienstleister? Wie schützt mich das?
Das ist ein weites, lustiges Feld, denn auch da ist viel Musik gerade auf dem Markt. Ich muss jetzt ein bisschen grinsen, ein bisschen lachen, weil ich das Ganze seit Anfang an so ein bisschen begleitet habe. Also Punkt Nummer eins, wenn ein von Ransomware betroffenes Unternehmen eine derartige Versicherung hat, bin ich erstmal super, super, super happy, glücklich und froh. Also da muss ich echt sagen, das nimmt viel Stress erstmal raus und zwar auf unterschiedlichen Leveln. Erstens, ganz, ganz häufig kommt da auch eine Assistenzdienstleistung mit dazu. Das heißt, die haben ihre Hotline, die haben ihre Tiger-Teams und ähnliches mehr. Und dann kann ich auch sagen, hey, bitte ruf deine Versicherung an und zwar schnell. Schaden muss gemeldet werden und zwar möglichst bald, sodass die Versicherung helfen kann. Und zweitens ist es natürlich auch so, da entstehen Kosten und zwar Kosten, die brutal sind, die wirklich brutal sind. Also die höchsten Kosten, die ich momentan mitbekommen habe bei einem mittelständischen Unternehmen von ungefähr 1600, 1800 Mitarbeitern, waren roundabout 15 Millionen Euro. Also, wumm, ja. Und die hatten eine Versicherung. Die Deckungssumme war zwar nur in Anführungszeichen 10 Millionen, aber da wurde auch ein gerüttelt Maß dieser Deckungssumme in Anspruch genommen. Okay, erstens, eine Versicherung kann wirklich, wirklich helfen, weil es schnell existenzbedrohenden Charakter annehmen kann. Es ist ja nicht nur, dass die Systeme weg sind, sondern es ist einfach Produktionsausfall. Und der Produktionsausfall, der verursacht Kosten, verärgert Kunden und ähnliches mehr. Und das kann ganz, ganz schnell durch die Haut und die Knochen, durch die Haut in die Muskeln auf die Knochen einschlagen. Zweitens, es gibt dann Leute bei diesen Unternehmen, bei den Versicherungsunternehmen, die das schon ein paar Mal gemacht haben, die auch ihre Blaupausen so in der Schublade liegen haben. Auch ich arbeite hin wieder für Versicherungsunternehmen oder im Namen von Versicherungsunternehmen. Und die können so einen Schaden relativ gut bewältigen. Natürlich gibt's noch einen anderen Aspekt. Nachdem gezahlt worden ist, und so geht natürlich jedes Unternehmen so ein bisschen, also jede Versicherung vor, dann wird natürlich auch geguckt, warum mussten wir denn zahlen? Und dann kommen Gutachter ins Haus und die gucken sich an und probieren forensisch und so weiter nachzuvollziehen, warum ist dieses Unternehmen hochgenommen worden? Und wenn dann rauskommt, dass der IT-Dienstleister so richtig Mist gebaut hat, dann sagen die natürlich, hey, wir haben gezahlt, wir möchten bitte ein bisschen Geld oder vielleicht das komplette Geld von den IT-Dienstleistern wiederhaben, weil grob fahrlässig. Also auch hier kommt quasi ein Qualitätsmanagement durch die Hintertür rein und deshalb kann ich nur jedem Systemhaus empfehlen, erstens Beratungsgespräche zu dokumentieren. Also so nach dem Motto, hey, eine Firewall soll aufgebaut werden und das sind die Features der Firewall, so und so viel kosten die, für was entscheidest du dich, lieber Kunde? Und wenn der Kunde sagt, ich brauche kein Intrusion Detection und ich brauche kein Mail-Scanning und ich brauche keine DMZ, da machen teilweise Systemhäuser mit. Und zwar auch die großen Systemhäuser. Jetzt könnte ich Namen nennen, aber nein, mache ich nicht. Und das ist dann zu bewerten als, also wird von Rechtsanwälten bewertet als fahrlässig oder grob fahrlässig. Sie hätten Ihren Kunden darauf hinweisen müssen. Bitte tun Sie das dann auch. Weil es kann dann sein, dass jemand an die Tür klopft. Also Qualitätsmanagement im Beratungswesen wird einfach wichtiger. Und natürlich, ganz, ganz wichtig, so neben am Rande, verdeutlichen Sie Ihrem Kunden, dass eine Betreuung der IT-Systeme, vor allem der Systeme, die für Informationssicherheit sorgen sollen, super wichtig ist. Und da sind wir natürlich wieder im Bereich von Managed Services. Ich sehe jeden Tag Firewalls. Ich sehe jeden Tag Firewalls, die von irgendwelchen Systemhäusern aufgebaut worden sind. Und wo man wirklich sagen muss, okay, entweder die waren von vornherein grottenschlecht konfiguriert. Ne? Also ich sage nur, Exchange-Server ins interne Netz packen und ein Port-Forwarding auf die dicke, fette Firewall packen und damit den kompletten Exchange-Server im Internet exponieren. Das ist ein Ticket in die Hölle. Also darf man nicht tun. Das ist ein absolutes No-Go. Das ist ein MFU. Sorry, MFU steht für Major Fuck-Up. Es ist wirklich ein MFU, aber das sehe ich reihenweise draußen. Oder aber irgendwann wurde mal eine Firewall hingestellt, die war auch gut konfiguriert und dann hat der Kunde begonnen, mit dem Ding rumzuspielen. Mit einem gesunden Halbwissen, also selbstempfunden Halbwissen, objektiv, naja, Fünftelwissen und dementsprechend sehen die Regelwerke aus. Das bedeutet hier die ganz heftige Empfehlung an die komplette Innung. Erstens, wenn ihr Sicherheitssysteme verkauft, verkauft nicht die Sicherheitssysteme, sondern verkauft die Sicherheitsfeatures. Und zwar, das ist keine Firewall, sondern wir implementieren einen abgesicherten Internetzugang. Und dieser abgesicherte Internetzugang, der kostet nicht auf einmal so und so viel Geld und dann ist das ganze Projekt fertig und tot und gestorben und erledigt, sondern der kostet pro Monat so und so viel Geld. Denn wir kümmern uns drum, wir sichern den ab, wir halten ihn aktuell und vor allem gucken wir mal nach, was in den internen Netzwerken des Kunden alles durch die Gegend springt. Weil es ist ja nicht interessant, was blockt die Firewall von außen ab, das ist ja reine Leichenzählerei. Sondern interessant ist, was möchte aus der DMZ rauskriechen und was möchte aus dem internen Netz rauskriechen. Und nur so hat man die Chance, auch als IT-Dienstleister zu sagen, wow, bei meinem Kunden, ich gucke in die Logfiles, was klopft von innen nach außen an und plötzlich sehe ich, mein Active Directory Server möchte Internetverbindungen aufbauen. Das muss der nicht, das darf der nicht, das soll der nicht. Also ist jetzt die Möglichkeit, beziehungsweise jetzt bimmelt die Kuhglocke, wo man sagt, hey, lieber Kunde, auf deinem Active Directory Server stimmt irgendwas nicht und wir kommen vorbeigefahren, Klammer auf, natürlich kostet das Geld, Klammer zu. Ja? Es gibt Kunden, da wurden die Angriffswerkzeuge im internen Netz eingesetzt und die telefonieren nach Hause. Und da gab es Server, die sind von der Internetkommunikation abgeschnitten gewesen über die Firewall. Und in der Logfiles standen tonnenweise Verbindungsaufbauwünsche. Ich möchte raustelefonieren ins Internet und zwar nach Panama und zwar nach Nigeria und zwar nach Belarus, nach Russland und ähnliches mehr. Und keiner hat es gesehen. Und das geht teilweise über Tage, Wochen, teilweise über Monate so, bis dann plötzlich das System, der Kunde komplett verkryptet worden ist. Und jeder hat gesagt, aber wir hatten doch eine Firewall. Ja, eine Firewall nützt richtig viel, kann ganz viel helfen. Nur man muss vor allem darauf achten, wo mault die Firewall gerade. Und das kann man nicht, wenn man eine Büchse hinstellt und sagt, hey, Kunde, Gott mit dir, ich bin weg.
Ich würde gerne noch mal kurz zurückspulen zu den Versicherungen. Du hast ja gesagt, dass IT-Dienstleister im Zweifel auch haftbar gemacht werden können.
Also jedenfalls, die Versuche sind da.
Ja, ja. Wie kann ich mich denn davor schützen?
Ja, man muss im Zweifelsfalle nachweisen, dass man ordentlich gearbeitet hat. Ne? Dass man sagen kann, hey, ich habe ein ehrliches Bemühen geschuldet und hatte das Wissen und habe meine Kunden darauf hingewiesen, dass das und das eine gute Idee ist und das vielleicht nicht so eine gute Idee ist. Und schon, wenn man das sagen kann, du kannst sagen, lieber Kunde, du hast ganz aktiv gesagt, wir machen da eine Fritzbox hin statt eine Fritzbox hin. Nichts gegen Fritzbox, doch schon was gegen Fritzboxen. Egal, wir basteln da eine Fritzbox hin statt eine Firewall. Und nein, wir wollen kein Antivirus, weil der macht die Systeme langsamer und wir wollen auch keine Betreuung haben und wir kümmern uns auch nicht um unser Backup-System und ähnliches mehr. Meine Güte, dann ist das eine Entscheidung des Kunden. Wenn allerdings der Kunde ordentlich viel bezahlt hat, dass er von einem Systemhaus gut betreut wird, und plötzlich kommt raus, das Backup hat nicht funktioniert oder das Backup konnte von Angreifern gelöscht werden und zwar auf eine einfache Art und Weise, dann ist man mindestens in Erklärungsnot, weil entweder hat man es nicht gesehen und übersehen, da steht dann im Raum, war das fahrlässig oder ähnliches mehr, oder man hatte gar nicht das Wissen. Und dann steht auch im Raum, wie sieht's denn aus? Du hast hier einen Schaden verursacht, mach ihn wieder gut.
Zählt aber nur für Implementierungen, die nach der Versicherung abgeschlossen wurden oder eingerichtet wurden, oder auch die davor.
Ja, also, erstmal eins. Wenn man eine Versicherung abschließt, gibt es erstmal sogenannte Obliegenheitspflichten. Ja. Also, das ist kleingedruckt im Vertrag. Und da sollte man natürlich als Systemhaus auch mal, wenn man rankommt, die Kunden darauf hinweisen, bitte guckt die Obliegenheitspflichten an. Was müssen wir im Bereich der Informationssicherheit noch tun, weil ihr sonst euren Schutz gegebenenfalls verliert? Und zweitens, wenn man das dem Kunden sagt, bitte per E-Mail, weil im Falle eines Falles hat man Nachweis, man hat das beim Kunden angesprochen. Und natürlich ist es so, man muss für seine Arbeit gerade stehen können. Man muss auf seine Arbeit stolz sein können. Und man kann eigentlich nur auf seine Arbeit stolz sein, wenn man gute Arbeit abgeliefert hat. Und wenn man das entsprechende Wissen hatte. Das heißt, es bringt überhaupt gar nichts, einen Mitarbeiter auf eine 3-Tage-Schulung von einem Hersteller zu schicken. Ne? Dann ist man zertifizierter Mausschubser auf dem Produkt ABC und anschließend so das große Schild über die Tür zu nageln, Sicherheit jetzt auch hier. Man muss sich schon ein kleines bisschen mit der Materie beschäftigen. Also mit den Richtlinien und Normen, die da draußen rumspringen. Oder einfach selbst mal nachgucken, was bedeutet Informationssicherheit wirklich. Mit den Konsequenzen muss man leben, wenn man sagt, ja, okay, und dieses Geschäftsfeld öffne ich mir und zwar strukturiert.
Wo kriege ich dann dieses Wissen her? Du hast mir mal gesagt, IT-Sicherheit muss gar nicht unbedingt so richtig schwer sein. Das ist eigentlich erstmal einfach. Wie komme ich denn an diesen Punkt?
Also erstens, es haben sich unglaublich viele Leute schon zu diesem Thema Gedanken gemacht. Und die haben Bücher geschrieben zu dem ganzen Thema. Die haben Richtlinien und Normen geschrieben. Also die berühmteste Norm in diesem Bereich ist die ISO 27001 oder die 27.000er Familie von der International Standard Organization, also von der ISO. Dann gibt es natürlich das BSI mit den ganzen Grundschutznormen und Grundschutzkatalogen und so weiter und Grundschutzprofilen und ähnliches mehr. Die sollte man mal gelesen haben, weil da stehen super interessante Dinge drin. Gut, die sind hin wieder nicht so ganz toll lesbar, aber trotzdem, da stehen tolle Dinge drin. Es gibt andere Richtlinien, die da draußen rumspringen, wie zum Beispiel von der Automobilindustrie, TISAX, oder einfach auch eine VDS 10.000, beziehungsweise für die kleinen und kleinsten Unternehmen die 10.005 oder CISIS 12 oder ähnliches mehr. Da gibt es jede Menge Know-how. Wie geht man strukturiert an den Braten ran, Informationssicherheit? Es wurden tausende von Videos zu dem Thema gedreht, es wurden zigtausende Kurse aus dem Boden gestampft in den letzten Jahren und das Know-how liegt da auf der Straße. Man muss sich nur strukturiert drum kümmern. Es ist ein Allerweltswissen. Das ist ungefähr so die Frage, ich richte ein Active Directory ein. Woher kriege ich Wissen? Da sagt die Microsoft, du kannst einen Kurs besuchen. Ne? Dann sagten ihnen natürlich auch die verschiedenen Verlage, wir haben da tolle Bücher. Und wenn sie auf die Volkshochschule des Internets gehen, also auf YouTube, und eintippen Active Directory, ne? How to set up, da kriegen sie dann auch unterschiedlichste Pamphlete in unterschiedlichster Qualität auf den Bildschirm gezaubert. Ähnlich sieht es aus wie mit Informationssicherheit.
Dann lass uns noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Es gibt verschiedene Buzzwords, die da durch die Gegend schwirren. Da fällt mal das Wort irgendwie Quantentechnologie, da fällt das Wort KI. Was kommt denn da noch auf uns zu? Denn das, was du eben schon beschrieben hast, das macht ja schon an vielen Stellen echt Angst, wie organisiert das Ganze ist. Was können wir da in der Zukunft erwarten? Kannst du da irgendwie schon was ablesen? Ohne Glaskugel.
Okay. Erstens, wir haben da draußen eine Industrie, die professionell aufgestellt und so weiter ist, um Unternehmen zu erpressen. Ein gewisser Teil dieser Gewinne wird reinvestiert. Er wird reinvestiert in bessere Hardware, in bessere Software, in Ausbildung dieser Leute. Ja, auch die machen ihre Kurse. Man sollte mal mindestens das Gleiche, vielleicht nicht das Gleiche, aber ähnliche Dinge getan haben. Es wird reinvestiert und die Leute werden natürlich besser. Die grundlegenden Mechanismen bleiben alle gleich. Man greift Humanoide an, also Social Engineering beziehungsweise Schadsoftware in E-Mails. Man sucht nach Verwundbarkeiten in der Software und ähnliches mehr. Aber trotzdem werden Angriffsmuster verbessert. Beispielsweise werden von einem aufgebrochenen System die Passwörter geklaut, klaut man natürlich auch erstmal die E-Mails, die PST-Dateien. Und man kann dann relativ einfach durch statistische Analysen oder durch wahrscheinlich, ja, auch schon gesehen, Einsatz von KI nachvollziehen, wer redet wie intensiv über welches Thema mit wem. Und das befähigt natürlich die Angreifer, entsprechende E-Mails zu faken. Das heißt, man Absender, der Mensch von der aufgebrochenen Maschine, Empfänger, sein Gesprächspartner, Thema, Betreff aus irgendeiner von diesen E-Mails und dann schreibt man einen wunderschönen kurzen Text zusammen. Und wenn der auch nur heißt, ich habe das nochmal wegen Projekt Osiris 17 zusammengefasst, die Daten findest du im Anhang, bitte überprüfen. Zopp, und dann hängt man seine Schadsoftware hinten dran. Das heißt, hier bei der Erstellung von E-Mails hat man die Möglichkeit, die viel plausibler zu gestalten. So von Seiten der Angreifer. Es gibt da noch ein paar andere Technologien, wo man sich überlegen kann, dass man mit KI arbeiten kann, wie zum Beispiel Sprache scannen und anrufen und sagen, hey, ich bin's, der Boss oder wie noch immer. Da wird es in Zukunft einiges geben, wobei ich aber nicht glaube, dass es so schnell kommt, weil die bisherigen Angriffsmethoden noch brutal erfolgreich sind. Und wieso soll ich da reinvestieren, wenn der alte Kram immer noch funktioniert? Quantenkryptographie, Quantencomputer und ähnliches mehr stehen in den Startlöchern. Da haben wir verschiedene Modelle draußen, also Systeme mit bis zu 6000 Qubits, die aber noch nicht richtige Quantenrechner sind. Also zum Beispiel die Dinger von D-Wave, die aber schon für Optimierungsprobleme eingesetzt werden können und zwar ziemlich erfolgreich. Also da beginnt es durchzustarten und andere Quantenrechner, die vollwertige Quantencomputer sind, wo die Anzahl der Qubits aber noch ziemlich gering ist. Wenn das weiter fortschreiten wird, und da gibt es ganz, ganz viele Startups, und da werden wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren vielleicht die eine oder andere positive Überraschung erleben, dann muss man einfach sehen, dass ganz gewisse kryptografische Algorithmen, mit denen wir heute arbeiten, extrem effektiv oder weitaus effektiver angegriffen werden können, als man es mit herkömmlichen Rechnern tun kann. Heißt, wir haben auch jetzt schon das erste Update in einem Browser drin, der quantensichere Kryptographie eingeführt hat, weil die gucken, das war der Google Chrome, die gucken nach vorne und haben gesagt, jawohl, wir müssen davon ausgehen, dass ganz gewisse Dinge, die wir heute verkrypten mit den herkömmlichen Sachen in 10 Jahren entschlüsselt werden können. Bedeutet, wir müssen jetzt vorbauen und müssen quantensichere Kryptographie einführen. Das werden wir auch wahrscheinlich in anderen Applikationen hoffentlich bald sehen. Ja, es wird da eine Änderung geben, aber das ist erstmal ein Niveau, wo man sagen muss, betrifft erstmal nicht die Industrie auf breiter Front, aber nichts Genaues weiß man nicht. Und natürlich kann man KI und Quantenrechner und ähnliches mehr auch für die gute Seite der Macht einsetzen. Ja, man kann zum Beispiel KI dafür nutzen, um langweilige Schriftstücke zu erstellen zu lassen. Wie zum Beispiel, wir machen eine Benutzerordnung, was ist hier drin erlaubt und was ist nicht erlaubt. Das, was eben mühsam ausformuliert werden muss, was nicht jedermanns Sache ist, das kann man sich von zum Beispiel ChatGPT und ähnlichem mehr gut vorformulieren lassen. Und die Ergebnisse sind erstaunlich gut, wirklich. Also kann man sagen, wow, da kann man sich gut Arbeit sparen. Und natürlich werben auch viele Hersteller mittlerweile so langsam aber sicher mit, wir belauschen das Netzwerk und gucken, dass wir Metriken einsammeln auf unterschiedlichsten Systemen, führen diese Metriken zusammen, werten die aus mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Das ist jetzt Marketing-Spam. Das heißt, ich kann da nicht genau sagen, ja, die sind da cool oder die sind nicht, whatever, I don't know. Das ist auch so ein bisschen Betriebsgeheimnis und ähnliches mehr. Auch das wird gegebenenfalls ein cooler Faktor werden, um Administratoren zu unterstützen. Also nicht mehr vor irgendwelchen Dashboards zu sitzen und die Zahlen selbst interpretieren zu müssen, die da irgendwo aufploppen, sondern wirklich gesagt zu bekommen, hör mal gut zu, lieber Admin, wir haben hier ganz gewisse Patterns gesehen, bitte mach mal das, das und das und verifizier mal das, damit ich dir sagen kann, ja, das ist ein Angriff oder nein, das ist kein Angriff. Könnte hilfreich werden.
Im Endeffekt ist es wie mit allem. Es birgt Gefahren, aber auch Chancen. Also.
Ja, das ist ein sehr generalisierter Satz.
Ja. Ja.
Wir haben in diesem Podcast über verschiedene Grundsteine gesprochen, die als Schutz vor Hackern dienen. Und ein weiterer Grundstein ist die Absicherung von Endpoints. Genau dafür bietet der heutige Sponsor dieser Podcast-Folge OpenText Cybersecurity eine Lösung, nämlich die Webroot Business Endpoint Protection, die Angriffe auf KI-Basis erkennt. Das heißt, selbst unbekannte Bedrohungen können so zuverlässig identifiziert und abgewehrt werden. Wie funktioniert das? Das Ganze basiert auf einem weltweiten Cloud-Netzwerk, das sich ständig weiterentwickelt. Das heißt, da wird ständig geschaut, welche Bedrohungen gibt es gerade, und der Echtzeitschutz wird dann permanent auf allen Endgeräten aktualisiert. Weitere Besonderheit: die Lösung läuft ohne Beeinträchtigung der Systemperformance und lässt sich mit weiteren AV-Lösungen kombinieren, sodass man da eine optimale Sicherheitsschicht bietet. Wenn Sie dazu mehr erfahren möchten, klicken Sie sich gerne mal rein unter www.goodbye-turnschuh-it.de/opentext-cybersecurity. Dann sagen wir erstmal vielen, vielen Dank an dich, Marc, dass du da warst, dass du uns so spannende Einblicke gegeben hast. Ich fand gerade auch diesen Ransomware-Teil super interessant, mal zu sehen, wie durchläuft denn diese Phase eigentlich, welche Schritte werden denn da überhaupt gemacht? Das kriegt man ja nicht unbedingt so mit, wenn man jetzt mal von außen drauf guckt auf Ransomware. Klar, man weiß, Ransomware gibt es, wie das läuft generell. Das war super interessant, dafür vielen Dank. Und auch für alle anderen Einschätzungen, für alle Tipps, die du mitgegeben hast, super spannend.
Danke auch von mir.
Super gerne.
Das war Goodbye Turnschuh IT. Weitere Inhalte wie Videos, Whitepaper und Case Studies finden Sie unter www.goodbye-turnschuh-it.de. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und eine positive Bewertung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.